Animal welfare is not some unaffordable luxury. It's an essential part of solutions to some of the most pressing problems facing us today, and in particular, for sustainable development.
Herzlich willkommen beim Völkerrechtspodcast, dem Podcast für Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Mein Name ist Jan Hinselmann und ich freue mich, euch heute begrüßen zu dürfen mit Erik Tuchfeld. Erik, grüß dich.
Hi, Jani. Sehr schön, dabei zu sein heute.
Erik, worum geht's heute?
Wir sprechen über ein etwas außergewöhnliches Thema, was zumindest bei vielen nicht im Kern des Schwerpunktstudiums vorgekommen sein dürfte, über Global Animal Law. Also globales Tierrecht. Wir beide haben uns jetzt ja gerade auch vor der Aufzeichnung noch etwas ausgetauscht über Interview und Grundlagenteilen und wir sind beide der Meinung, nischig ist das nicht. Es geht um ganz viele grundlegende Fragen des Völkerrechts.
Allerdings ja, und zu genau diesen Fragen hast du gesprochen mit keiner geringeren als Professorin Anne Peters. Bevor wir aber dazu kommen, nimmt uns Isabel mit in eine kleine Geschichte des Völkerrechts und seiner Subjekte oder einer Geschichte darüber, was denn in der Völkerrechtsordnung so als Subjekt durchgeht.
Wir haben schon letzten Monat wieder viel über Staaten hier im Podcast geredet und irgendwie lernt man das ja auch so am Anfang der Völkerrechtsvorlesung. Völkerrecht hat nur was mit Staaten zu tun. Dann macht man vielleicht noch einen kleinen Schlenker, haben wir im Podcast auch schon mal gemacht, und spricht noch von internationalen Organisationen, die von den Staaten abgeleitete Rechtspersönlichkeit im Völkerrecht haben. Aber ist diese Betrachtungsweise überhaupt richtig? Was ist mit ganz anderen Völkerrechtssubjekten, insbesondere individuellen Menschen? Wenn man ganz weit in die Völkerrechtsgeschichte zurückschaut, hat man gar nicht so klar differenziert zwischen Staaten und Individuen im internationalen Recht. Beziehungsweise man hat das Völkerrecht nicht von seinem Subjekt her definiert, man hat also nicht von vornherein gesagt, Völkerrecht ist eben das Recht der Staaten untereinander, sondern man hat Völkerrecht von seinen Quellen her definiert. Man hat gesagt, alles Recht, was eben nicht aus rein nationalen Quellen kommt, sondern aus sozusagen universellen Quellen kommt, ist Völkerrecht. Man kann im 16. Jahrhundert Diskussionen sehen um die Beziehungen zwischen den europäischen Kolonialmächten und den indigenen Völkern Amerikas, die man damals gerade zum ersten Mal kontaktiert hat, die gar nicht dazwischen differenzieren, ob es hier um privates oder öffentliches internationales Recht geht und die auch nicht den Staaten souverän als Anknüpfungspunkt für Rechte und Pflichten im Rahmen dieser Beziehungen sehen. Das ändert sich in Richtung des 18. Jahrhunderts. Dort beginnt zum Beispiel Jeremy Bentham, den Begriff des International Law als Recht zwischen den Staaten vom Subjekt her zu definieren. Und es entsteht sozusagen eine Objekttheorie der Individuen im Völkerrecht. Das heißt, die Individuen sind keine Subjekte, sondern Objekte. In der Praxis, wenn man genauer hinschaut, ist das auch in den folgenden Jahren nie konsequent so durchgehalten geworden. Es gibt viele einzelne Fälle, in denen auch Individuen völkerrechtliche Rechte und Pflichten zugestanden wurden. Spätestens, wenn man etwas weiter ins 20. Jahrhundert hineingeht, ändert sich das dann doch ganz stark. Wenn man sich zum Beispiel die Nürnberger Prozesse spätestens anschaut, die auf ganz vielen Ebenen diesen Rechtspositivismus durchbrachen und auch Individuen für völkerrechtliche Verbrechen beispielsweise verantwortlich machten. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts sehen wir den Aufstieg der Menschenrechtsverträge. Dabei besonders hervorzuheben natürlich die Europäische Menschenrechtskonvention, die unmittelbare und einklagbare Rechte der Menschen gegen die Staaten enthält. Damit sogar weitergeht also als die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Menschenrechtspakte. Ein anderes Beispiel sind auch die Konventionen über Botschafts- und Konsularrechte. Dazu gibt es nämlich den doch ziemlich bekannten Lagrange-Fall des Internationalen Gerichtshofs, in dem Deutschland die USA Anfang der 2000er verklagt hatte. Denn in den USA waren zwei deutsche Staatsangehörige, die allerdings schon sehr lange in den USA lebten, aufgrund eines Verbrechens zum Tode verurteilt worden, ohne dass deutsche Botschaften oder Konsulate jemals über das Verfahren lange Zeit informiert worden waren, obwohl sie dieses Recht nach den Wiener Konventionen haben. Der IGH stellte hier fest, dass dadurch, dass die USA es versäumt hatten, Deutschland zu benachrichtigen, nicht nur Rechte Deutschlands vernachlässigt wurden, sondern auch individuelle Rechte, die Deutschland im Namen seiner Staatsbürger im Rahmen der sogenannten Diplomatic Protection einklagen konnte. Jetzt ließe sich natürlich auch immer noch sagen, und das wird auch noch oft getan, dass diese Bereiche, also zum Beispiel die Menschenrechte, das Recht der Botschaften und Konsulate, sowie zum Beispiel auch die Flüchtlingskonvention, nur Ausnahmen von der allgemeinen Regel sind, dass Staaten die Hauptvölkerrechtssubjekte sind. Und andere kritisieren auf der anderen Seite sozusagen, dass durch die Betonung individueller Rechte auch eine Individualisierung von eigentlich Gemeinschaftsbelangen passiert. Neue Entwicklungen gehen hier noch in eine ganz spannende Richtung, indem nämlich noch weitere Rechtssubjekte betrachtet werden, zum Beispiel Teil der Natur wie Flüsse, Berge und so weiter. In manchen Staaten gibt es schon Fälle, in denen teilweise auf Basis eines expansiveren Rechtsverständnisses, das auf Konzepte indigener Gemeinschaften zurückgreift, Teile der Natur, zum Beispiel eben Flüsse, als Rechtssubjekte anerkannt wurden und zum Beispiel im Rahmen eines Systems von Guardianship der Menschen oder der jeweiligen lokalen Communities, denen Rechte zugestanden wurden. Was Tiere angeht, gibt es auch dazu bereits ein paar nationale Fälle. Wenn man sich die internationale Ebene anschaut, hat allerdings erst kürzlich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt, dass zum Beispiel ein Verbot des betäubungslosen Schächtens von Tieren gerechtfertigt ist aufgrund der öffentlichen Moral, die andernfalls betroffen wäre, nicht jedoch, weil dadurch Rechte der individuellen Tiere geschützt werden. Selbst an diesem Punkt ist es aber bereits jetzt also schlicht falsch und zu kurz gegriffen zu sagen, dass Völkerrecht nur was mit Staaten zu tun hat.
Dieses jüngste Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, von dem Isabel gerade sprach, ist eines der Themen im Interview von Erik mit Anne Peters. Es geht daneben aber auch noch um eine ganze Menge weitere Fragen. Zum Beispiel darum, warum es überhaupt Rechte für Tiere bedarf, warum hier immer wieder der Vorwurf des Neokolonialismus im Raum steht und was überhaupt gemeint ist, wenn man spricht von Global Animal Law.
Ich freue mich sehr, dass heute Anne Peters bei uns ist. Anne Peters ist Direktorin am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg, Titularprofessorin an der Universität Basel, Honorarprofessorin an den Universitäten Heidelberg und der FU Berlin sowie Professorin an der University of Michigan. Sie war außerdem Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für internationales Recht und Präsidentin der European Society of International Law. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlich willkommen und danke für die Einladung.
Sie haben sich ja seit einigen Jahren einen Forschungsschwerpunkt im Global Animal Law gegeben. Vielleicht fangen wir mal damit an, dass Sie vielleicht kurz erklären könnten, welche Normen und Rechtsgebiete das Global Animal Law eigentlich umfasst.
Ja, gerne. Also der Ausgangspunkt ist, dass wir ein globales Problem haben oder jedenfalls ein globalisiertes Problem, also dass die Tierfrage eben, die Animal Question, dass das letztlich eine globale Frage ist, weil der Handel mit Tieren, tot oder lebendig, oder mit Tierprodukten oft grenzüberschreitend passiert. Es gibt transnationale Unternehmen, das ist richtig ein Agro-Big-Business, aber auch der Handel zum Beispiel mit Labortieren oder mit Heimtieren ist ein internationaler Handel. Und außerdem hat der Umgang mit Tieren auch vielfach globale Auswirkungen. Ich sage jetzt nur Klima, CO2-Ausstoß durch Rinderhaltung betrifft letztlich den ganzen Globus. Aber auch andere Probleme, zum Beispiel Artensterben, also unwiederbringlicher Verlust der biologischen Vielfalt, betrifft auch die ganze Menschheit und so weiter und so fort. Übermäßiger Antibiotika-Einsatz bei der Massentierhaltung bewirkt Antibiotikaresistenzen auch auf der ganzen Welt. So, also das Problem ist ein globales und deswegen braucht man globale Antworten, auch Rechtsantworten. Aber hier gibt es eine riesige Rechtslücke, kann man sagen. Es gibt nur ganz wenig völkerrechtlich hartes Recht in Form von Verträgen, die was mit Tieren zu tun haben. Und das sind typischerweise nur in Anführungsstrichen Artenschutzverträge zum Schutz bestimmter Arten. Auch nur ganz wenige Arten profitieren davon. Ein Beispiel wäre die Walfangkonvention von 1946. Und dieses weniger harte Völkerrecht ist also auch Gegenstand dieses neuen Rechtsgebiets, was ich Global Animal Law nenne. Weil das aber so dünn ist und weil außerdem top-down per Völkerrecht auch keine Lösungen oder Antworten irgendwie künstlich erzwungen werden können, muss man das nationale Recht anschauen im Zusammenspiel, das Völkerrecht im Zusammenspiel mit dem nationalen Recht. Auch EU-Recht muss man anschauen, weil die Europäische Union ökonomisch gesehen ein sehr wichtiger Player ist im Agrarbereich und auch einige, wenn auch wenige und schwache Vorschriften zum Schutz von landwirtschaftlich genutzten Tieren hat. Die sind sehr zu wenig aus meiner Sicht, sind aber am Weltmaßstab immer noch verhältnismäßig wichtig. Und die EU kann auch über diesen berühmten Brüssels-Effekt diese Standards de facto exportieren und andere Staaten letztlich dazu bringen, die dann auch einzuhalten. Deswegen ist die EU sehr, sehr wichtig. Dann gibt's aber auch noch Standards, die von privaten Akteuren gesetzt werden, also Business-Standards. Zum Beispiel hat Nestle, ist auch ein ganz wichtiger transnationaler Konzern, der hat sogenannte Source-Standards, also hat sich selber verpflichtet, in der Lieferkette, in der Supply Chain gewisse Tierwohl-Standards von Lieferanten und Vertragspartnern zu verlangen. Auch das gehört dann zu dem Rechtsgebiet dazu. Und dann natürlich das nationale Recht. Wir haben ja immer die nationalen Behörden, die Völkerrecht umsetzen müssen. Und letztlich entwickeln sich ja auch internationale Standards typischerweise aus nationalen Standards.
In Ihren Beiträgen, die wir natürlich auch in den Shownotes verlinken werden, plädieren Sie ja sehr engagiert für Tierrechte, für eine eigene Rechtspersönlichkeit von Tieren. Welchen Mehrwert hätte das gegenüber klassischem Tierschutz?
Also erstens ist meine Meinung da nicht so ganz fest. Also ich habe mich im Laufe der Jahre immer mehr in die Richtung entwickelt, weil ich glaube, dass subjektive Rechtspositionen, also das, was wir auf Deutsch subjektives Recht nennen, gewisse Vorteile gegenüber den bloßen objektiven Schutzstandards hat. Aber um jetzt den Unterschied zwischen subjektiven Rechten und objektiven Standards zu verstehen, muss man vielleicht erstmal noch einen Schritt zurückgehen und noch zwei andere Sachen erläutern, nämlich Rechtsperson versus Sache. Im Zivilrecht der meisten Staaten, eigentlich fast aller Staaten, werden Tiere wie Sachen behandelt. Und dieser Unterschied oder die Dichotomie zwischen Personen auf der einen Seite und Sachen auf der anderen Seite, die stammt letztlich aus dem römischen Recht. Und die, ja, diese Zweiteilung der juristischen Welt, die bedeutet, dass also nur wenn man eine Person ist, dann kann man Rechte haben. Sozusagen die Vorbedingung dafür. Und ein ganz wichtiges Recht ist natürlich dann das Recht am Eigentumsrecht. Wenn man eine Sache ist, so wie zum Beispiel früher Sklaven im römischen Recht, dann kann man niemals Rechtsträger sein, keine Rechte haben, sondern im Gegenteil, man steht dann im Eigentum der Person. Und deswegen ist also, wäre die Eigenschaft als Person eine ganz wichtige Vorbedingung, um überhaupt von Rechten zu sprechen. Und die Gerichte, zum Beispiel in lateinamerikanischen Staaten, Argentinien und auch Ecuador, die behandeln auch ganz oft die Frage, ob Tiere Rechtspersonen sind. Jetzt die Frage, was ist der Mehrwert? Denn die Tiere können, selbst wenn sie Rechte hätten, ein Recht auf Leben, diese Rechte ja nicht selber einklagen. Sie können nicht selbst vor Gericht ziehen, sondern sie brauchen immer einen Rechtsvertreter. Und sie können auch nicht selber eine Revolution machen, anders als jetzt in Animal Farm, sondern auch da brauchen sie irgendwie Hilfe. Und wenn man jetzt davon ausgeht, es gibt dieses Schlagwort No Right Without a Remedy. Das Rechte, das wäre dann, wenn man einen eher engen Begriff von Rechten einsetzt, das machen viele, die sagen, man kann sinnvoll von Rechten überhaupt nur sprechen, wenn die auch irgendwie einklagbar sind. So, jetzt haben wir das Problem, dass die Tiere das nicht selber machen können, aber ich glaube, es gibt andere Vorteile. Und ein ganz wichtiger Vorteil ist, dass wenn wir von subjektiven Rechten, zum Beispiel Recht auf Leben, Schutz vor Folter, körperliche Bewegungsfreiheit, wenn wir das als Ausgangspunkt der Überlegungen nehmen, dann verschiebt sich die ganze Argumentation. Vielleicht ein Beispiel. Nehmen wir mal den Verkauf von Tieren, die für Laborzwecke gezüchtet werden, also zum Beispiel Affen. Es gibt eine riesige Zuchtindustrie, weil für die Tierversuche auch immer viel mehr Exemplare auf Vorrat gehalten werden müssen, als die dann letztlich für die Versuche gebraucht werden. Wenn man davon ausgeht, dass das rechtlich zwar reguliert ist, also es gibt natürlich Regeln und gibt auch Verbote, zum Beispiel Verbot von Affenversuchen, prinzipiell in Europa mit gewissen Ausnahmen. Dann ist aber trotzdem alles erlaubt, was nicht speziell verboten ist. Ne? Also dann könnte man, kann man sagen, okay, wir verkaufen jetzt die Affenmutter, Makaken sind sehr, sehr wichtig für die Covid-Forschung zum Beispiel. Wir verkaufen die Mutter und das kleine Baby verkaufen wir anderswohin, solange es nicht verboten ist. Wenn man aber als Ausgangspunkt nimmt, dass die Affen ein Recht auf Familienleben haben und auf Schutz vor ihrer mentalen, auf Respekt ihrer mentalen Gesundheit, dann muss man genau umgekehrt argumentieren und sagen, dieses Recht auf Familienleben verbietet jetzt die Familie auseinanderzureißen, aber unter Umständen ist es doch zulässig, nämlich dann, wenn es gerechtfertigt ist. Es könnte gerechtfertigt sein, zum Beispiel zur Durchsetzung der Forschungsfreiheit, aber das muss man dann erstmal begründen. Und diese Art von Begründung und die Verschiebung der Begründungslast, die gibt einen gewissen rechtlichen Mehrwert.
Und warum sind Sie der Auffassung, wenn ich Ihre Beiträge richtig verstanden habe, dass insbesondere das Völkerrecht offen ist für solche anderen Rechtspersönlichkeiten als Menschen?
Naja, dass der Mensch überhaupt im Völkerrecht als Rechtsperson auftaucht, ist eine relativ neue Sache. Und es gibt immer noch viele Völkerrechtslehrbücher, die sagen, Menschen sind keine Völkerrechtspersonen und höchstens partielle, hilfsweise, subsidiäre oder weiß ich was. Die natürliche Person im Völkerrecht sind Staaten, also jedenfalls nicht Menschen. Von daher liegt der Schritt zu anderen nichtmenschlichen Personen nahe.
Sie haben jetzt 2022, also vor 2 Jahren, auch ein Buch zum Thema Animals in the International Law of Armed Conflict herausgegeben. Ausgezeichnet unter anderem mit dem Collaborative Book Prize der European Society of International Law im vergangenen Jahr dann. Was ist das Ergebnis Ihres Buches erst einmal vielleicht? Sind Tiere im humanitären Völkerrecht in bewaffneten Konflikten geschützt?
Sie sind ganz, ganz schwach geschützt und eigentlich nur als Element der natürlichen Umwelt. Da sind die Vorschriften im IHL, im humanitären Völkerrecht oder anders genannt Recht des bewaffneten Konflikts, aber super schwach. Da arbeiten jetzt gerade verschiedene Institutionen dran, um das ein bisschen zu verstärken. Also Tiere als Teil der Umwelt. Oder es gibt eine Vorschrift, die das Aushungern der Zivilbevölkerung verbietet. Tiere als Nahrungsmittel. Aber nicht Tiere, weil sie leiden auch am bewaffneten Konflikt. Und sie sind tatsächlich, das ist mal der Ausgangspunkt unseres Buches, die unerkannten oder unbekannten vernachlässigten Opfer im Krieg.
Wir haben uns jetzt in den letzten Folgen hier im Völkerrechtspodcast oft mit kriegerischen Konflikten auseinandergesetzt, zum Beispiel mit der Situation in Gaza, mit der Situation in Bergkarabach, mit dem Krieg in der Ukraine. Wir haben ganz viel über die Gräueltaten gesprochen, die dort begangen werden. Und angesichts der Gräueltaten, die Menschen anderen Menschen im Moment antun, warum sind Sie der Meinung, jetzt ist der Zeitpunkt, dass man intensiver auf Tiere schauen sollte?
Das Projekt haben wir angefangen, bevor Russland die Ukraine überfallen hat. Aber Anlass waren viele bewaffnete, innerstaatliche bewaffnete Konflikte in Afrika und die sind sehr oft an Biodiversitäts-Hotspots. Und durch die kriegerischen Handlungen und die damit einhergehende Verpestung der Umwelt und auch das damit einhergehende Wildern, was wiederum dazu dient, dass dann auch bewaffnete Gruppen dadurch dann Waffen kaufen können und ihre Kriege finanzieren, das war eigentlich so ein bisschen der Ausgangspunkt. Aber auch im Ukraine-Krieg gibt es sehr viele tierliche Opfer. Ich habe zum Beispiel gerade vor 2 Tagen den Bericht in der NZZ, einen Bericht einer ukrainischen Frau, die von Russen vergewaltigt wurde, gelesen. Und die hat geschrieben, oder das war so ein Bericht, die Zusammenfassung des Interviews, dass also die Russen sind in ihr Dorf gekommen, dann haben sie erstmal alle Hühner erschossen auf dem Hof, dann haben sie die Hofhunde in so einen Schuppen gesperrt und den Schuppen angezündet. Und dann haben sie die Frauen vergewaltigt.
Was glauben Sie, warum hat man das gemacht? Also es ist natürlich jetzt so ein bisschen küchenpsychologisch, könnte es werden, jedenfalls wenn ich darüber sprechen würde. Aber warum werden Tiere so gezielt getötet, ohne jeden Mehrwert für das kriegerische Fortbewegen?
Ich glaube, ich kann mir vorstellen, ich bin da jetzt auch nur küchenpsychologisch, dass einfach so eine Aggressivität und da freigesetzt wird, dass dann einfach man die Wut und gleichzeitig auch Angst dann immer an Schwächeren, dass die an Schwächeren ausgelassen wird. Es gibt immer wieder kriminologische Forschung zu der Frage, ob es eine Beziehung zwischen Gewalt an Tieren und Gewalt an Menschen gibt. Und tatsächlich ist auch eine der ältesten ethischen Begründungen, zum Beispiel auch von Kant, das Argument, wenn man Gewalt an Tieren freien Lauf lässt, dann führt das zur Verrohung des Menschen und befördert dann nachher auch Gewalt gegen andere Menschen. In den USA gibt es auch wohl eine NGO, die nennt sich Link. Und mit Link ist gemeint dann der Link zwischen dieser Gewalt an Tieren und an Menschen. Es ist auch zum Beispiel so, dass häusliche Gewalt, ja, also Männer, die schlagen die Frauen und bedrohen auch die Frauen damit, dass sie die Haustiere dann aus dem Fenster werfen und den Goldfisch ins Klo spülen und so weiter und so fort. Also es gibt so anekdotisch und es gibt auch, ich habe mal eine Studie, eine kriminologische, so Selbstberichte gelesen, wo man vielleicht da so eine Art die Abstumpfung daraus tatsächlich ablesen kann. Gibt aber auch Kritik an den Ergebnissen und auch an der Sichtweise. Und es besteht zum Beispiel in den USA, da gibt es ein sehr gutes Buch von einem Strafrechtler, der zeigt dann, dass natürlich dann auch die polizeilichen beziehungsweise strafrechtlichen Maßnahmen, die sich gegen solche Tierhalter wenden, das ist dann typischerweise, das sind dann aus weniger wohl situierten Kreisen, das sind dann eher Schwarze und so weiter. Das hat dann auch natürlich seine Schattenseiten, diese Sichtweise.
Jetzt haben ja progressive Strömungen im Völkerrecht, zum Beispiel auch, wenn man über feministisches Völkerrecht spricht, müssen sich oft dem Vorwurf aussetzen, dass sie im Grunde genommen neokoloniale Projekte wären, die einmal mehr eine Idee, die in bestimmten Staaten des globalen Nordens jetzt gerade modern wird, dann versucht auf andere Staaten, insbesondere des globalen Südens, zu exportieren. Wie reagieren Sie auf solche Kritik?
Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Einwand, den man ernst nehmen muss. Als erstes aber vielleicht mal, dass die verschiedenen Traditionen der Welt, Kulturen und Religionen unterschiedliche Einstellungen zur Position des Menschen in der Natur und den Umgang mit Tieren haben. Und das Christentum steht da keinesfalls besonders gut da. Im Vergleich zum Beispiel zum Buddhismus, Hinduismus, Jainismus ist eigentlich die christliche Sichtweise, macht euch die Erde untertan, eher naturfeindlich, sieht den Menschen als Herrscher über die Tiere, bestenfalls noch als so eine Art Vormund oder Steward. Deswegen ist eigentlich unsere Tradition, die westliche, rationale, kartesische Tradition, gar nicht prädestiniert dafür, besonders gut mit Tieren umzugehen. Trotzdem hat ein gewisses Lernen hier im Westen stattgefunden. Und wenn man sich das geltende Recht anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass in vielen westlichen Staaten, also überwiegend in europäischen Staaten, die Tierstandards weltweit gesehen am höchsten sind. Nicht aber in den USA zum Beispiel. Also deswegen ist jetzt nicht der Westen prädestiniert, den anderen zu sagen, wo es lang geht. Das ist der eine Punkt. Der zweite wichtige Punkt gilt natürlich in Bezug auf diese Tierrechtsdiskussion und Tierschutzdiskussion vieles, was man auch in der Diskussion zu Menschenrechten und gewissen Menschenrechten, zum Beispiel Frauenrechten, Rechte von homosexuellen, transsexuellen Personen kennt, die Behauptung, dass das nicht in unsere Kultur passt, in die slawische, russische, asiatische, ist sehr oft ein Vorwand der herrschenden Eliten, um ihre Pfründe zu sichern. Denn was die Kultur ist, wird ja auch von denen definiert, die die Definitionshoheit haben. Ja, und da kann man sagen, okay, dass Frauen Auto fahren, passt nicht in die arabische Kultur. Und das kann man also auch aufzeigen. Und jetzt der dritte wichtigste Punkt. Ja, es stimmt, es besteht die Gefahr, zum Beispiel bei uns, dass ethnische Gruppen, Minderheiten von den Mitgliedern der herrschenden Kultur, von Europäern, von Weißen unterdrückt werden. Unterdrückt. Sie wurden historisch unterdrückt und sie werden auch immer noch marginalisiert, besteht die Gefahr von Diskriminierung und so weiter. Aber was folgt jetzt daraus? Daraus folgt, dass Angehörige solcher Gruppen gegen ihre Unterdrücker einen Anspruch auf Befreiung, Beendigung der Diskriminierung, Respekt und unter Umständen sogar Reparationen haben gegenüber ihren Unterdrückern. Aber diese Gruppen haben keinen Anspruch darauf, ihrerseits andere schwächere Glieder der Gesellschaft zu quälen. zum Beispiel Tiere. Sie haben auch keinen Anspruch darauf, so lange in Ruhe gelassen zu werden, bis die Europäer ihre Hausaufgaben gemacht haben. Also Fazit, kulturelle Vielfalt ist natürlich ein Wert an sich und ist grundsätzlich ein wichtiges Gut, aber nur weil etwas als Kultur etikettiert wird, ist es noch lange nicht eine gute Sache. Und vergangene und auch gegenwärtige Unrechtserfahrung ist keinerlei Berechtigung dafür, sich gegenüber unschuldigen Dritten ebenfalls schlecht zu verhalten.
Ich würde noch ein bisschen nachfassen in der Frage. Jetzt ist es ja so ganz aktuell, dass wir aus der vergangenen Woche auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum Thema rituelle Schlachtung hatten. Und wenn Tierschutz, ich glaube traditionell bei vielen im Kontext von Veganismus und Vegetarismus oft als eher linkes Projekt verstanden wird, dann ist es ja so, dass konservative und rechtskonservative rechte Gruppen in Europa durchaus Tierschutz für sich entdeckt haben, um rituelle Schlachtung zu verbieten in ihrer Gesetzgebung. Das hat der EGMR jetzt als zulässig, als mit der Religionsfreiheit vereinbar eingestuft. Vorher auch der Europäische Gerichtshof hat schon festgestellt, dass es jedenfalls mit dem Unionsrecht solche Einschränkungen zum Wohle des Tierschutzes solche Eingriffe in die Religionsfreiheit gerechtfertigt werden können. Wie bewerten Sie solche Gesetzgebung und auch solche Urteile?
Das, was Sie als rechte Agenda angesprochen haben, ist historisch überhaupt nicht neu. Also zum Beispiel ist es eine Tatsache, dass in der Schweiz Ende 19. Jahrhundert oder Anfang 20. Jahrhundert aus relativ klar antisemitischen Motiven ein absolutes Schlachtverbot erlassen wurde, was dann später im Zeichen der Grundrechte und der Religionsfreiheit dann gelockert wurde. Jetzt geht aber der Trend wieder in die andere Richtung und in dieser belgischen Provinz in Flandern, da ist, das hat einen politischen Wechsel gegeben, also das ist eher so eine populistische Flamse Block oder was, aber ich glaube, dass die genauen Motive dieser Gesetzgebung weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es genau der gleiche Sachverhalt tatsächlich jetzt, der 2020, also vor 4 Jahren, vom Gerichtshof der Europäischen Union entschieden wurde, damals auf Beschwerde einer israelitischen Vereinigung, jetzt Beschwerde einer muslimischen Institution, aber auch mehrere Einzelpersonen, auch jüdische Bürger. So, und der EGMR, wie Sie schon gesagt haben, der hat jetzt befand, dass der Zwang zur Betäubung, also die Abschaffung der religiösen Ausnahme, gerechtfertigt ist, dass es zwar ein Eingriff in die Religionsfreiheit darstellt, aber interessant aus Gründen der öffentlichen Moral gerechtfertigt ist. Das Wort Public Morals, das steht tatsächlich als eine der legitimen Ziele in der EMRK. Das war ja jetzt hier der Maßstab in dem neuen Fall. Und Public Morals war übrigens auch von den WTO-Streitbeilegungsgremien benutzt worden als Rechtfertigung für das Verbot des Imports von Robbenprodukten in die EU. Also Public Morals ist ein Einfallstor, weil es diesen Rechtsbegriff gibt. Ich persönlich finde nicht unbedingt, dass es das Beste ist, weil das ja wieder eine völlig anthropozentrische Sichtweise ist, weil manche das irgendwie shocking finden. Deswegen darf es verboten werden, aber nicht, weil es den Tieren wahnsinnige Schmerzen zufügt. Aus veterinärmedizinischer Sicht scheint es unumstritten oder klar zu sein, dass die betäubungslose Schlachtung mehr Tierleid verursacht als mit Betäubung. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt da sehr viele veterinärmedizinische Gutachten, auch von der Europäischen Vereinigung der Veterinäre und so. Und ja, finde ich auch ehrlich gesagt plausibel. Zweiter wichtiger Punkt, diese flämische Vorschrift, die sagt, dass für religiöse Schlachtung eine sogenannte Elektronarkose erlaubt ist. Und das ist dann Elektroschock, der aber, wenn ich das richtig verstehe, so ein bisschen schwächer ist oder er geht nicht durch den Kopf oder irgendwas. So dass, ja, also der Hintergrund ist, dass nach muslimischer und jüdischer Vorschrift das Tier vor allem lebendig sein muss, wenn der Hals, die Halsschlagader aufgeschnitten wird. Das Tier muss lebendig sein, wenn das Blut rausfließt. Weil irgendwie die Ansicht bestand, dass das Blut schlechter rausfließt, wenn das Tier tot ist. Das ist aber, glaube ich, auch nicht, stimmt vielleicht gar nicht. Aber auf jeden Fall, das Tier muss lebendig sein und deswegen ist es für Moslems offenbar sehr wichtig, dass das Tier lebt, wenn es diesen Schnitt bekommt. Aber wenn es bewusstlos ist, ist es aus veterinärmedizinischer Sicht und aus tierschützerischer Sicht ja völlig okay. Nur bei herkömmlicher Schlachtung ist dann manchmal die Gefahr, dass das Tier durch den Elektrocuted wird. Und dann ist es halt dann schon tot und das wäre dann nicht vereinbar. Jedenfalls mit muslimischem Ritus. Diese Elektronarkose wird zum Beispiel in Indonesien auch gemacht. Also das, was dann jetzt in Belgien vorgeschrieben ist, in der Provinz Flandern, wird in muslimischen Ländern so praktiziert. Koschere Vorschrift scheint aber strenger zu sein. Und außerdem sind offenbar auch nicht alle Moslems damit einverstanden, sonst hätten sie jetzt nicht geklagt, ja. Ich persönlich jetzt, also um die Sache zu Ende zu bringen, ich persönlich finde das Verbot des betäubungslosen Schlachtens gerechtfertigt, weil das nicht betäubte Schlachten nach religiösem Ritus sehr viel Tierleid verursacht, insbesondere durch die Notwendigkeit, das Tier vorher so anzubinden in einer ziemlich unnatürlichen Stellung, wo so der Hals dann so ein bisschen gebogen wird, und das verursacht wahnsinnigen Stress. Und auf der anderen Seite besteht kein religiöses Gebot, Fleisch zu essen. Man kann sehr einfach vollkommen religionskonform leben, indem man auf Fleisch verzichtet. Es gibt kein Grundrecht auf Fleisch.
Das wäre ein schöner Abschlusssatz. Ich möchte aber eine letzte Frage noch anschließen. Und die richtet sich eher nach vorne, quasi eine Tendenz des Global Animal Laws. Wir befinden uns ja in einer Zeit multipler Krisen. Viele haben den Eindruck, alles wird immer schlechter. Wie sieht es da um das Global Animal Law aus, um Tierrechte auf der Welt? Haben Sie den Eindruck, das ist eine Bewegung, die im Moment noch Unterstützung hat, die im Aufwind ist, oder dass es auch eher schlechtere Zeiten werden für die Rechte und den Schutz von Tieren?
Natürlich ist immer die Gefahr, dass man da parteiisch ist und so ein bisschen betriebsblind. Ich sehe mehr Fortschritt als Rückschritt. Zum Beispiel stütze ich das darauf, dass ich bin in einem Forschungsprojekt mit einer Max-Planck-Mitarbeiterin Saskia Stucki und einer Kollegin von Harvard, Kristen Stilt, die selber Expertin im islamischen Recht ist. Mit ihr zusammen machen wir ein Buchprojekt Global Animal Law mit sehr vielen auch Länderberichten aus Ländern, vor allem außerhalb Europas, von denen man nicht viel weiß. Und da ist, also in Afrika und Asien, und da ist Bewegung drin, das sieht man. Auch jetzt hier die Rechtsprechung der europäischen Gerichte, EGMR und EuGH, gehen hier in eine Richtung, in verschiedenen Varianten, zum Beispiel auch zur Frage, darf ein Halal, also nicht bestäubtes Fleisch, unter dem Ökolabel verkauft werden? Antwort nein, weil es nicht der beste Standard ist, der den Konsumenten, also so eine Art Irreführung der Konsumenten dann. Natürlich ist Fortschritt nie linear, aber das Interesse steigt auf jeden Fall. Man sieht es, finde ich, auch an den Diskussionen über menschliche Gesundheit, gesunder Lebensstil, Vermeidung von sogenannten Zivilisationskrankheiten, Klima. Da wird viel mehr jetzt auch dieser Tieraspekt einbezogen. Das heißt, es gibt sehr viele gute Gründe, auf Tiere mehr zu achten, nicht nur weil sie Mitgeschöpfe sind und leiden, sondern weil das einfach besser ist für alle. Es kann helfen, die globalen Entwicklungsziele besser zu erreichen. Es kann helfen, die globale Erwärmung zu vermindern. Es kann helfen, zu verhindern, dass zum Beispiel Fischer an den afrikanischen Küsten in die Armut und Piraterie getrieben werden, weil chinesische Trawler auf der Produktion von Fischmehl da alles leerfischen. Deswegen ist mehr Achtung für Tiere, besser für alle.
Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich habe viel gelernt. Dankeschön.
Ja, Erik, da hast du nicht zu viel versprochen. Ein ganz reichhaltiges Interview. Was nimmst du für dich mit?
Was ich persönlich besonders spannend finde, ist diese Frage der Subjektivität, der eigenen Rechte für Tiere. Anne-Peter stellt das ja selbst dar, dass Tiere ihre Rechte natürlich nie einklagen könnten. Und das ist durchaus einige Personen gibt, die sagen, dann machen Rechte auch keinen Sinn. Die dienen primär dazu, sie vor Gericht geltend machen zu können, und dass im Moment das ungelöst wäre, wer Rechte für Tiere geltend machen könnte. Anders als bei den vielen zum Beispiel juristischen Personen, bei denen die Vertretungsbefugnis, egal jetzt, ob das Völkerrechtssubjekte sind oder auch in unserem nationalen Recht, bei denen die Vertretungsbefugnis eben immer geklärt ist oder von Anfang an, wenn neue gegründet werden, mitgeklärt wird. Ich finde es auch aus strategischer Perspektive ganz spannend. Also hilft diese Forderung nach dezidierten Tierrechten, die über objektiven Tierschutz hinausgehen, hilft die der Sache? Oder ist es so, dass man vielleicht Leute abschreckt, die zwar der Bewegung und das Anliegen, das Tierwohl zu unterstützen, folgen, die sich aber nicht mit der Forderung identifizieren, dass Tierrechte eingeführt werden sollen, die Tierrechte für fernliegend halten oder als Gleichsetzung von Mensch und Tier verstehen?
Ja, ist mit Sicherheit eine Sache, die man im Blick behalten muss. Andererseits halte ich das schon für zumutbar, sich mit der Wandelbarkeit und mit der Zeitgebundenheit von Rechtssubjektivität zu beschäftigen. Ich meine, das sind ja Sachen, die auch vor unseren Augen passieren. Wir haben ja einige Beispiele jetzt gehört. Ich glaube, dass die Argumente jetzt im Kern auch relativ naheliegend eigentlich sind, wenn man sich denn mal die Mühe macht, darüber nachzudenken. Und ich glaube, es ist auch insbesondere zumutbar vor dem Hintergrund dessen, worum es geht. Anne Peters hat ja zum Schluss auch nochmal darauf hingewiesen, dass hier der Tierschutz, für den die Anerkennung von Rechten plausiblerweise vorteilhaft wären, ein Puzzlestück darstellen. Nicht unerhebliches Puzzlestück im Kampf gegen den Klimawandel, zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele und aber auch nichts weniger als dem zwischenmenschlichen Zusammenleben oder auch dem Zusammenleben der verschiedenen Spezien.
Das, gerade den letzten Punkt, den finde ich schon ganz interessant. Sie hat das ja im Interview kurz angesprochen, in einem der Beiträge, den wir in den Shownotes verlinken, wird das auch aufgemacht, inwiefern man die Gewalt, die gegenüber Tieren, gerade in der industriellen Tierhaltung ausgeübt wird, nicht eben auch Auswirkungen auf unser ganz konkretes zwischenmenschliches Miteinander hat. Und dass Menschen, die zum Beispiel zu Gewalt an Tieren neigen oder die Gewalt an Tieren ausüben, dann vielleicht eben auch eher Gewalt gegenüber Menschen ausüben. Und wenn wir Gewalt in unserer Gesellschaft bekämpfen wollen, wir eben Gewalt gegen alle Lebewesen ganz konsequent bekämpfen müssen.
Gut, wir freuen uns wie immer über euer Feedback, eure Anregungen und oder Kommentare auf Social Media oder auch an unsere Mailadresse, wie immer podcast@völkerrechtsblog.org, und sagen ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Lischewski, Jan-Henrik Hinselmann und Erik Tuchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Daniela Rau.